Na, wir versuchen mit diesen Lagebildern ein, manchmal zweimal im Jahr, aktuelle Entwicklungen abzubilden. Und das, was uns letztes Jahr im Sommer sehr stark beschäftigt hat, waren die extremen Angriffe auf Erinnerungsorte und Gedenkstätten. Dann haben wir angefangen, das Lagebild Nummer 12 zu schreiben und darüber vor allem dann noch gesprochen nach dem 7. Oktober, wo das eigentlich auf eine Art schon wieder fast obsolet war. Das heißt nicht, dass diese Angriffe aufgehört haben, aber wir reden seit dem 7. Oktober über andere Dinge. Und eine Besonderheit, nämlich die antisemitischen Allianzen, die es zurzeit gerade gibt zwischen Islamisten und linken Gruppierungen, die schauen wir uns jetzt mal genauer an in diesem neuen Lagebild Nummer 13.
Kommen wir zu den Einzelkernbeobachtungen. Möchtest du diese bitte erläutern und anhand von Beispielen anschaulich machen?
Fangen wir mal damit an, dass die allererste Kernbeobachtung etwas ist, was im Text gewissermaßen implizit gedeckt wird, nämlich, dass die Lage für Jüdinnen und Juden gerade wirklich desaströs ist. Wir erleben seit dem 7. Oktober, dass jüdische Gemeinden, dass jüdische Studentenverbände, große Organisationen darunter ächzen, wie schrecklich die Lage ist. Einmal ganz konkret, die Räume, in denen Jüdinnen und Juden als Juden sicher sein können, wurden einfach weniger in den letzten Wochen und Monaten. Die Hochschule ist gewissermaßen gerade der Ort, an dem das ja nochmal wirklich sinnbildlich geworden ist. Also das ist quasi die Grundlage. Und die anderen Kernbeobachtungen, die man ja auch gut nachlesen kann in diesem Lagebild, beziehen sich dann auf diese antisemitischen Allianzen zwischen Antiimperialisten und Islamisten. Und da stelle ich jetzt vielleicht zwei einmal ganz konkret heraus und dann gucken wir en Detail. Nämlich zum einen stellen wir fest, dass Israel-Hass identitätsstiftend wirkt, also dass sich hier Gruppierungen zusammentun auf Kundgebungen, auf Demonstrationen, aber auch auf Universitätsbesetzungen, die augenscheinlich erstmal nicht viel miteinander zu tun haben. Denn zwischen Islamismus und linken Gruppierungen gibt es einen großen ideologischen Gap, würde ich sagen. Und die andere Kernbeobachtung, die wir feststellen, ist, dass diese antisemitischen Allianzen der einzelnen Gruppierungen aber auch was bringen. Also dass es dazu führt, dass es einerseits eine Normalisierung von Islamismus gibt, auch darüber können wir gerne reden, und andererseits auch eine Radikalisierung dieser sich als progressiv verstehenden Milieus.
Blicken wir auf den antiimperialistischen Antisemitismus, den du erwähnt hast. Was zeichnet ihn denn aus? Wer sind die AkteurInnen im Konkreten? Und wie stellt sich die Gefahr für jüdische Menschen dar und wie ist diese zu bewerten?
Was wir uns angeguckt haben, ist ein ganz konkretes Beispiel, der Palästina-Kongress. Es war vor ein paar Wochen, Monaten war das große Thema, hätte hier in Berlin ein Kongress stattfinden sollen, organisiert von Gruppierungen, die sich für links halten, die antiimperialistisch sind, namentlich die jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost, Gruppierungen wie Palästina spricht, aber auch so Gruppen, die sich Revolution nennen, Arbeiterinnenmacht, das sind so die Namen dieser Gruppierungen, die sich zusammengetan haben und einen Kongress organisieren wollten hier in Berlin, wo dann aber auf dem Kongress eben auch Leute sprechen, die ganz enge Verbindungen zur PFLP haben, die enge Verbindungen hatten auch schon zur Hamas und dadurch auch schon mit Leuten auf einem Podium saßen. Das heißt, wir sehen, wir haben es hier mit linken Gruppierungen zu tun, die immer mal wieder auch islamistischen Leuten eine Bühne bieten oder islamistische Forderungen nach außen tragen. Auch Demonstrationen, bei denen etwa Yalla Intifada geschrien wird, bei denen jetzt zuletzt hier an der HU stand ganz groß an der Wand Gaza will free us all. Oder ganz großes Thema hier gerade in Berlin, ich weiß nicht, wie es bei euch in Baden-Württemberg im Moment ist, dieses rote Dreieck, das überall auftaucht und zur Feindmarkierung benutzt wird. Hier sehen wir also, antiimperialistische Gruppierungen benutzen islamistische Slogans und Forderungen, um Politik zu machen.
Tatsächlich ist das Rote Dreieck ein ganz gutes Stichwort. Blicken wir auf Palästina spricht Freiburg, also eine hier lokale Ortsgruppe von Palästina spricht. Diese bemühen sich, sich von der bundesweiten Organisation zu distanzieren, was natürlich auch zweifelhaft ist, da sie die Social-Media-Beiträge liken von Palästina spricht Deutschland. Auf der ersten Kundgebung im Oktober 2023 nach angeblicher Neugründung hat der selbsternannte Gründer von Palästina spricht Deutschland eine Rede gehalten und da wurde breit gejubelt, Mayed Abu Salama. In Freiburg ist festzustellen, dass ähnlich wie bei Querdenken sich bemüht wird, eine friedliche Fassade nach außen zu haben. Rote Dreiecke, die mal aufgetaucht sind auf Social Media Accounts, verschwinden. Die Bildsprache allgemein wird sich bemüht zu entschärfen. auch Schilder von bekannten Parolen wie Free Palestine from German Guilt und so weiter tauchen auf den Demos auf, verschwinden dann aber auch wieder. Genauso wie die ersten Demos sehr maskulinistisch geprägt waren. Also da waren ein stark männerdominierter und aggressiver Frontblock, der ist im Laufe der Zeit dann geschrumpft oder weggegangen. Und also ich halte das nicht für Zufall. Wie kann man da dann trotzdem den Antisemitismus vielleicht deutlich machen, der dahinter steckt, auch wenn verborgen wird?
Nein, das ist ein guter Punkt. Genau. Ich würde auch sagen, wir müssen uns einmal ganz konkret angucken, was machen diese Gruppierungen in Einzelfällen? Also was passiert auf deren Kundgebungen? Was sind die Slogans? Ungefähr so, wie du das gerade schon beschrieben hast. Das muss man sich einmal angucken. Und selbstverständlich ist es erstmal gut, wenn das moderat ist und wenn das nicht diese Radikalforderungen nach außen getragen werden, die viele andere vergleichbare Gruppierungen im Moment nach außen tragen. Aber Antisemitismus hat sich auch schon immer kodiert und versteckt. Das hat was damit zu tun, dass das natürlich was Tabuisiertes ist und man sich sehr genau überlegen muss, wie weit lehnt man sich aus dem Fenster. Und da würde ich genau schauen, wie argumentieren diese Leute. Und immer da etwa, wo ein Palästina an der Stelle Israels imaginiert wird, also wo kein Platz mehr für einen jüdischen Staat im Nahen Osten ist, da hat man es mit israelbezogenem Antisemitismus zu tun, egal wie versteckt der daherkommt. Und es sind Vordenker von Palästina spricht übrigens, die nach dem 7. Oktober in Social-Media-Kanälen klar gesagt haben, mit dem Staat niemals, mit Islamisten manchmal. Das heißt, es sind Vordenker durchaus auch dieser Gruppierung, dieser bundesweiten Gruppierung gewesen, die genau diese antisemitischen Allianzen, die wir uns im Lagebild angeschaut haben, gewissermaßen ideologisch grundgelegt haben.
Blicken wir nun auf die sich selbst progressiv verortende Linke, die ja die Formen des Antisemitismus, des Sexismus, aber auch des Autoritarismus, das aus eben erwähnter Szene vertreten wird, verharmlosen einfach. Wie kann man da denn anbinden? Wie kann man denn in die Diskussion gehen und klar machen, dass das alles gar nicht so harmlos ist, wie es den Anschein macht?
Nein, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, wir müssen anfangen, die Diskussion weiterzutreiben, die Frage danach stellt, wer eigentlich politische Bündnispartnerinnen sind. Und Islamistinnen oder auch Leute, die nur Islamismus verherrlichen, Leute, die den 7. Oktober verharmlosen oder sogar glorifizieren als Widerstand, sind keine politischen Bündnispartnerinnen für Leute, die sich für progressiv halten. Und ich glaube, genau das müssen wir immer wieder auch aus einer linken Perspektive deutlich und klar sagen. Wir gehen keine Bündnisse ein mit Leuten, die Antisemitismus, Rassismus, Sexismus oder Ähnliches verbreiten. Und das Lagebild versucht im Prinzip genau das. Es versucht einmal auch zu zeigen, wohin das führt, wenn man mit solchen Leuten gemeinsame Sache macht, mit denen auf gemeinsame Demonstrationen geht oder Kundgebungen organisiert oder eben, wenn man anfängt, islamistische Parolen an die Hauswand zu sprayen. Wir haben hier in Berlin, das ist das Titelbild dieses Lagebilds ja geworden, in der Nähe der Frenkel-Synagoge in Kreuzberg steht an mehreren Hauswänden Hamas mit einem Herz. Also hier sieht man ja auch einen richtigen Flirt gewissermaßen mit dem mörderischen Islamismus.
Du hast es auch schon erwähnt, auch in Freiburg werden Intifada-Parolen auf den Demonstrationen gerufen. Hier gibt es jetzt jüngst auch ein Camp, das sich Camp of Return nennt. Auch aus diesen Reihen wurden Jalla Intifada-Parolen gerufen und so weiter. Und in Diskussionen habe ich gemerkt, mit eben sich progressiv verordneten Linken, dass sie solche, also deutlicher kann man ja eigentlich den Antisemitismus nicht sagen. Und trotzdem wird er zu so einer Art Widerstandshandlung gegen eine Besatzung und oder sowas umgedeutet. Was meinst du, wo sind eigentlich die Gründe dafür?
Erstmal finde ich das gar nicht verwunderlich. Es gab in der deutschen Linken immer auch eine Art von Nähe zur Gewalt und es gab immer die Vorstellung davon, dass diese gewaltsamen Verhältnisse, in denen wir leben, nur mit Gewalt umgestoßen werden können. Und das ist gewissermaßen ja die Palästinensisierung dieses Arguments. Also ich finde es total naheliegend, dass man dann diese Codes benutzt, die in dieser Szene, in dieser Bewegung, die man da angeblich unterstützen will, groß sind. Und Intifada ist in der palästinensischen Community oder in den palästinensischen in der Szene sozusagen das Wort für Widerstand gegen die Besatzung. Tatsächlich ist Intifada aber eben nicht einfach irgendwie Widerstand, sondern es bedeutet ganz, es hat ganz konkret in der Geschichte bedeutet, dass es um zwei Serien von mehrjährige Serien von Terroranschlägen geht, bei denen tausende Israelis, aber eben auch Palästinenserinnen gestorben sind, ermordet worden sind. Und es geht da ganz konkret um einen Terror gegen eine Zivilbevölkerung. Und das kann man sich als Linke eigentlich nicht zu eigen machen. Man muss schon sehr viel Gedankenakrobatik mitbringen, um das für gut zu befinden, dass zum Beispiel bei der zweiten Intifada Busse, also ganz normale Busse, in die Luft gejagt worden sind, mit ZivilistInnen drin, nicht mit Militär, sondern mit ZivilistInnen. Das ist ja doch irgendwie, würde man denken, eine rote Linie, die man nicht überschreiten will. Aber ganz offensichtlich haben viele Leute, nehmen gerade viel in Kauf. Also die scheinen bereit dazu zu sein, solche Codes nach außen zu tragen, auch wenn man ihnen die ganze Zeit ja schon erzählt, womit sie da eigentlich spielen. Ich glaube, viele verstehen nicht oder wollen vielleicht auch nicht verstehen, was dieser Islamismus eigentlich für eine Gefahr ist und dass es ein Geist ist, den man aus der Flasche holt, den man vielleicht nicht mehr zurückkriegt.
Wir bleiben noch ein bisschen beim linken Antisemitismus beziehungsweise beim Antisemitismus vom Links. Der Verfassungsschutz stuft jüngst die BDS-Bewegung als Verdachtsfall ein. Jüdische Verbände und antisemitismuskritische Organisationen wie auch die Amadeo-Antonio-Stiftung warnen schon lange Zeit vor dem israelbezogenen Antisemitismus, der aus den Zusammenhängen ausgeht, die sich mit BDS assoziieren. Ohne jetzt die geheim- und nachrichtendienstliche Methodik aufzuwerten oder so, wir werfen einen zivilgesellschaftlichen Blick auf die Sache, aber nochmal zu klären, die nicht mehr präsent ist. Was ist BDS und was macht sie antisemitisch?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, vor allem auch deshalb, weil wir nicht so tun sollten, als sei das alles, worüber wir hier reden, seit nach dem 7. Oktober vom Himmel gefallen, sondern die Argumente, die Forderungen, die Parolen sind älter. Und BDS ist eine der Bewegungen, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass wir diese Codes, diese israelbezogenen antisemitischen Codes in diesem Land haben. BDS bedeutet Boykott, Desinvestment und Sanktionen, ist eine Abkürzung aus diesen drei ersten Buchstaben. Ist eine Bewegung, die sich Anfang der Nullerjahre gründet und die sagt, wir müssen Israel mit Mitteln des Boykotts und eben auch der Sanktionen unter Druck setzen, damit die Besatzung im Westjordanland aufhört. Das ist eine Bewegung, die international organisiert ist, in der zum Beispiel auch die PFLP und auch Hamas-Ableger durchaus eine Rolle spielen. Also es gibt so nationale Komitees und das Nationale Komitee Palästinas ist auch angefüllt mit den Gruppen, die am 7. Oktober Israelis ermordet haben. Das hat aber hier in Deutschland durchaus auch oft, sind das linke Gruppierungen, die mit diesem BDS durchs Land gehen und die sagen, wir wollen vor allem eins und das ist ein Boykott israelischer Waren oder, das ist das, was eine viel größere Rolle spielt, wir wollen nicht, dass israelische KünstlerInnen in Deutschland auftreten dürfen oder wir setzen Festivals unter Druck zum Beispiel, die Israelis spielen lassen. Das ist seit vielen, vielen Jahren ein Problem und es gab Ende der 10er Jahre eine sehr große Debatte hier in Deutschland zu dieser BDS-Bewegung, in der sehr deutlich und laut argumentiert worden ist, hier wird Antisemitismus verbreitet. Das hat unter anderem dazu geführt, dass auch der Deutsche Bundestag sich darüber ausgesprochen hat, dass BDS immer mal wieder Antisemitismus reproduziert und deshalb solchen Gruppierungen keine Räumlichkeiten zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden sollten. Und das wiederum hatte den Effekt, dass eigentlich diese BDS-Bewegung in den letzten Jahren gar nicht mehr so offensiv aufgetaucht ist. Palästina spricht, die Gruppierung, über die wir gerade schon gesprochen haben, sagt selbst, dass sie die Gründung sei eine Antwort auf diese BDS-Resolution des Bundestags. Das heißt, meiner Ansicht nach ist der Verfassungsschutz gerade tatsächlich sozusagen late to the game. Dass Antisemitismus quasi das Kerngeschäft von BDS ist, wissen wir schon sehr, sehr lange. Ich weiß gar nicht genau, welchen konkreten Effekt diese Einstufung jetzt haben wird. Oft haben wir es mittlerweile schon damit zu tun, dass BDS-Forderungen verbreitet werden von Leuten, die sich gar nicht mehr BDSler nennen. Also wir haben es zu tun mit einem BDS ohne BDSlerInnen.
Du hast es jetzt auch schon analysiert. Real dürfte sich für die Lebensrealität von Antisemitismus bedrohter Menschen wenig ändern mit der eben erwähnten Einstufung als Verdachtsfall. Antisemitismus von links durch Repression einzudämmen mit Versammlungsverboten und so weiter halte ich unter anderem aus versammlungsrechtlicher Sicht als höchst bedenklich. Was bräuchte es deiner Meinung nach, den den grassierenden Antisemitismus, also hier jetzt von links, effektiver zu begegnen?
Ich würde dir einmal noch den Punkt auch zugestehen, zu sagen, die Repression, die gerade stattfindet, kann nicht die einzige Antwort sein. Ich glaube, wir stehen wirklich gerade in der Antisemitismusbekämpfung an einem dilemmatischen Punkt. Also wir befinden uns in einem Dilemma, weil das, was gut funktioniert, im Sinne von schnell und nachhaltig, nicht nachhaltig. Das, was schnell ist sozusagen und funktioniert, ist die Repression. Das heißt, Demonstrationen werden verboten, Hochschulbesetzungen etwa werden geräumt. Aber ich glaube auch, das kann nicht alles sein. Das kann nicht die Art sein, wie wir Antisemitismus bekämpfen. Und gerade wenn wir über linken Antisemitismus sprechen, dann müssen wir linke Gruppierungen und Personen, die sich für links halten, in die Verantwortung nehmen, deutlich und klar zu sagen, dass man mit bestimmten politischen Gruppierungen kein Bündnis eingeht. Ich glaube, wir müssen viel öfter intervenieren. Wir müssen reingehen in die Debatten. Die aktuelle Debatte um die Fusion ist vielleicht ein gutes Beispiel. Auf ein ja wirklich skandalöses zweites Statement der Fusion haben sich mittlerweile eine große Gruppe von Leuten organisiert, Fusionistas gegen Antisemitismus, die crewübergreifend klar machen, wir wollen keinen Antisemitismus auf diesem Festival, die sich organisieren und die versuchen, eine Debatte zu gewinnen. Und ich glaube, das ist das, was wir machen müssen innerhalb der Linken. Wir müssen viel lauter innerlinke Kritik üben, wir müssen deutlich rote Linien benennen können und wir dürfen Leute, die Antisemitismus reproduzieren, nicht als politische Bündnispartner ins Auge fassen.
Jetzt haben wir viel über linken Antisemitismus gesprochen und gleichzeitig hast du es vorher auch schon erwähnt, der Antisemitismus von rechts bleibt nichtsdestotrotz eine große Bedrohung. Die Statistik sagen es ja auch, rechte Gewalt ist viel größer als politische Gewalt von links. Was ist das zentrale Merkmal des Antisemitismus von rechts und wodurch können Rechte vielleicht auch gerade profitieren vom linken Antisemitismus?
Rechter Antisemitismus war nie weg, spielt eine große Rolle auch nach dem 7. Oktober. Und dass dieses Lagebild sich einmal auf die antisemitischen Allianzen zwischen Antiimperialisten und Islamisten fokussiert, ist wirklich nur eine Schwerpunktsetzung. Es geht uns nicht darum zu sagen, rechtsextremer Antisemitismus ist nicht mehr relevant, sondern beim rechtsextremen Antisemitismus gibt es ein relativ breites Bündnis da draußen gesellschaftlich, dass das tabuisiert und das sagt, das geht nicht. Ein relativ breites. Vielleicht ist es noch nicht breit genug. Und das scheint mir beim linken Antisemitismus gerade nicht so zu sein. Das ist mit der Grund, warum wir da jetzt einmal rein intervenieren wollten. Die AfD zum Beispiel hat nach dem 7. Oktober Statements rausgefeuert, da schlackern einem die Ohren. Beatrix von Storch hat laut gesagt, Hamas-Straftäter sollte man nach Israel abschieben. Da sieht man sehr, sehr gut, dass diese Pseudo-Israel-Solidarität, die die AfD manchmal in den Tag legt, am Ende des Tages nichts wert ist und dass auch die AfD weiterhin mit Antisemitismus hofieren geht. Der rechtsextreme Antisemitismus war immer gewalttätig. Es ging immer um Terror. Wenn man sich anschaut, wer seit 1945 Jüdinnen und Juden in diesem Land umgebracht hat, dann waren das fast ausnahmslos Rechtsextreme. Darüber müssen wir reden. Und wir sehen jetzt auch, dass rechtsextreme Gruppierungen wirklich auch nach dem 7. Oktober die israelbezogenen Slogans benutzt haben. Also Israel mordet zum Beispiel ist was, was auch Leute wie von der Partei Die Rechte zum Beispiel oder von der Die Heimat, ehemals NPD, ins Land getragen haben. Die machen das gerade ein bisschen im Windschatten, weil sie natürlich zuschauen können und können beobachten, wie die anderen sich zerfleischen. Auch das ist ein Problem. Und es gibt natürlich einen zentralen Talking Point, den ich hier noch nennen will, nämlich diesen Begriff des importierten Antisemitismus. Das ist was, wo man gerade sehr, sehr gut sieht, wie die deutsche Rechte und Rechtsextremen, die AfD allen voran, diese Demonstrationen und Kundgebungen benutzen, angeblich im Namen der Antisemitismusbekämpfung. Faktisch wird hier Rassismus reproduziert.
Worauf ich nochmal den Blick wenden möchte, ist der islamistische Antisemitismus. Ja. Was zeichnet ihn denn aus und wo liegen die Verbindungslinien zum antiimperialistischen Antisemitismus?
Also islamistischer Antisemitismus gibt es auch schon total lange. Das ist ein Phänomen, das 70, 80 Jahre alt ist. Wir gucken auch im Lagebild einmal ganz kurz in diese ja relativ berühmte Geschichte vom Mufti von Jerusalem, der hier in Berlin gelebt hat, der mit Hitler bekannt war und hier in Berlin zum Beispiel einen Radiosender auf Arabisch gestreamt hat, sozusagen in die arabische Welt. Also wir fragen uns auch ein bisschen, wie ist das mit dem Import-Export von Antisemitismus, auch vom nationalsozialistischen. Dieser islamistische Antisemitismus dreht sich seit vielen Jahren vor allem um diesen Nahostkonflikt. Also es geht um die Frage, des jüdischen Staats, der dann nicht mehr sein soll. Das sind Gruppierungen wie die Muslimbruderschaft, eine Gruppierung, die aus Ägypten ist, die es weltweit gibt und deren palästinensischer Ableger eben die Hamas ist zum Beispiel. Und diese Muslimbruderschaft agiert auch hier in Deutschland. Es geht uns im Lagebild aber auch um Gruppen wie Hizbut Tahrir oder Muslim Interaktiv, Gruppierungen, die einige vielleicht schon mal gehört haben, weil sie in den letzten Wochen und Monaten durchaus in den Medien waren. Das sind diese Gruppen, die zum Beispiel durch Hamburg gelaufen sind und ein Kalifat gefordert haben. Oder auch Gruppen wie Samidun, also eine Vorfeldorganisation dieser PFLP, die etwa Spenden sammelt für palästinensische Gefangene. Und wir gucken uns im Lagebild einmal an, wie diese Gruppierungen eigentlich, was diese in den letzten Wochen getrieben haben, von man verteilt Baklava am 7. Oktober abends auf der Sonnenallee bis zu gemeinsamen Demonstrationen hier in Berlin, zum Beispiel auf dem Potsdamer Platz, auf denen man sehen kann, dass die gemeinsam mittlerweile immer mal wieder auch auf die Straße gehen mit Antiimperialistinnen. Und was eint die? Naja, die eint im Prinzip der Kampf gegen den jüdischen Staat. Das Einzige, was die verbindet, ist israelbezogener Antisemitismus. Es ist der Glaube, man stünde in einem gemeinsamen Kampf auf der richtigen Seite der Geschichte. Und diese richtige Seite der Geschichte zeichnet sich dadurch aus, dass der jüdische Staat bekämpft werden muss, weil er ein Besatzungsstaat sei, weil er jetzt gerade einen Krieg führt. Was wir sozusagen auch noch feststellen können in den Narrativen ist, dass die im Prinzip über dieselben Sachen sprechen. Sie reden nicht mehr über den 7. Oktober, die brutale Gewalt, die Morde, die Vergewaltigungen und auch die Geiseln, sondern sie reden vor allem über das, was danach kam, nämlich den Gaza-Krieg.
Es gibt ja diese arabische Parole, die auch bei Palästina-solidarischen Demonstrationen in Freiburg gerufen wird, übersetzt in etwa: mit unserem Blut und unserer Seele werden wir uns für dich opfern. Mal heißt es O Al-Aqsa, also die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem, womit die in Anführungsstrichen Befreiung Jerusalems dann adressiert wird, dass quasi Jerusalem wieder arabisch werden soll. Mal wird O Palästina angerufen. Wie bewertest du diese Parole? Und nochmal zum Schluss, wie kann man diese Parole auf einer Demonstration rufen, die sich emanzipatorisch nennt?
Ja, das Letzte ist natürlich eine sehr große, sehr gute Frage, zu der ich vielleicht auch keine gute Antwort habe. Vielleicht zum Ersten, wie bewerte ich die Parole? Also das, was da ja drinsteckt, hat ganz viel zu tun mit diesem, würde ich analog fassen, zu diesem Verherrlichung dessen, was die Intifada ist. Weil die Intifada auch, zumindest bei der zweiten Intifada, vielfach auf Selbstmordattentaten beruht hat. Also es ging vielfach darum, dass sich Leute ihr Leben geopfert haben im Kampf gegen den jüdischen Staat. Und das ist ja das, was auch in diesem langen Slogan, den du da gerade vorgelesen hast, im Prinzip ausgedrückt wird. Diese Verherrlichung des Märtyrertums, dieses wir geben alles, wir geben unser eigenes Leben. Wir sind quasi nichts wert, weil der Kampf gegen den jüdischen Staat ist das sozusagen, wofür wir uns alle aufopfern wollen. Das ist eine urislamistische Idee, würde ich sagen, die wahnsinnig weit weg ist von linken Parolen. Also in der linken oder in progressiv verstehenden Gruppierungen gibt es ja eigentlich eher eine Art von, es soll allen gut gehen, jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten, als dieses immer da, wo es sozusagen ums Kollektiv geht, das sich gemeinsam aufopfert, haben wir es ja schon mit wahnsinnig autoritären Strukturen zu tun, die es in der Linken auch immer gab. Wie kann es sein, dass sowas auf linken Demonstrationen gerufen wird? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, Leute haben aufgehört, drüber nachzudenken, mit wem sie sich da eigentlich sozusagen gemein machen und wessen Parolen sie da gemein machen. Und vielleicht hat es auch was zu tun mit so einer gewissen Art von, man gesteht diesen Gruppierungen einen anderen Kampf zu, als man sich selber zugestehen würde. Und ich glaube, damit müssen wir aufhören. Wir müssen alle Personen da draußen, die man als politische Subjekte ernst nehmen will und kann, unter gleichen Maßstäben beurteilen und kritisieren.